Radio 1.
Und wir sind beim Dienstag, wo das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump mit großem Pathos seinen Anfang nahm.
People died that day. Officers ended up with head damage and brain damage. An officer lost 3 fingers that day. 2 officers have taken their own lives. Senators, this cannot be our future. This cannot be the future of America. We cannot have presidents inciting and mobilizing mob violence against our government.
Ja, Tränen werden darunter geschluckt und das kann nicht unsere Zukunft sein, Senatoren. Das kann nicht die Zukunft von Amerika sein, sagte der demokratische Chefankläger Jamie Raskin zum Auftakt des zweiten Impeachment-Verfahrens gegen Donald Trump in dieser Woche. Und er meinte natürlich vor allem den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar. Und zum ersten Mal sah die Welt, wie knapp eigentlich die Senators da tatsächlich dem Mob entkommen sind. Es ist natürlich fraglich, ob 17 Republikaner sich auf die Seite der Demokraten schlagen, damit Donald Trump der Anstiftung zum Aufstand offiziell für schuldig befunden wird. Denn das ist ein Tribunal. Die 50 demokratischen Stimmen gelten als sicher. Schauen wir mal, und zwar direktamente in Washington mit der US-Korrespondentin des Tagesspiegels, Juliane Schäuble. Ich grüße Sie, guten Tag, Frau Schäuble.
Guten Tag.
Gibt es eigentlich noch einen zu erwartenden spannenden Ausgang oder ist die Messe eigentlich gelesen? Die Republikaner sind fundamental in ihrer Position verharrend, nicht bereit, dem Verfahren zuzustimmen.
Ich würde sagen, 95%, ich wissen zwar, wie es ausgeht, aber das Spannende ist ja manchmal, es passiert dann, kommt dann doch nicht immer alles so, wie man erwartet. Also es gibt ein Fragezeichen, was ich habe, und das heißt zum Beispiel Mitch McConnell. Wir wissen bis jetzt nicht, wie sich der Fraktionschef der Republikaner im Senat letztlich verhalten wird. Er sagt, er lässt es sich offen. Er hört es an. So wie wir ihn kennen, rechnen wir damit, dass er am Ende alles dafür tut, dass die Republikaner nicht geschwächt werden und auch den Senat zurückerobern können im kommenden Jahr. Aber er ist auch geschockt von dem, was auch er erlebt hat am 6. Januar. Er hat gesagt, dass er Trump schuldig befindet, diese Unruhen angestachelt zu haben. Also das zumindest ist schon so ein Restzweifel, den man haben kann, weswegen wir alle noch ganz gebannt die nächsten Tage auf das Verfahren schauen werden.
Wusste denn wirklich niemand von den Anwesenden, was da für Bilder gezeigt würden? Also dass einzelne Abgeordnete wirklich um Sekundenbruchteile dem prügelnden und offensichtlich auch mordlustigen, jedenfalls dem Wortlaut nach Mob entkommen sind, war ja zumindest für den Rest der Welt erstmal erstaunlich und sehr bewegend.
Es waren tatsächlich viele Aufzeichnungen, Tonband und Video, die noch nicht freigegeben waren, die auch, glaube ich, aus ermittlungstechnischen Gründen und auch aus Sicherheitsgründen, es ging zum Beispiel um Fluchtwege, nicht freigegeben worden waren. Ich glaube schon, dass zum Beispiel mit Romney, der Senator, der ja tatsächlich auch nur 1-2 Sekunden rechtzeitig vorher in Sicherheit gebracht wurde, er wusste das wahrscheinlich, aber es ist dann nochmal was anderes, wenn es auch die eigene Familie am Fernseher sieht. Sein Sohn hat sich bedankt bei den Polizisten, den Kapitolpolizisten, auch bei Eugene Goodman, der ja auch schon ausgezeichnet wurde, weil sie im Grunde sagen, er hat ihn möglicherweise zumindest davor bewahrt, verletzt zu werden. Ich weiß nicht genau, ob man ihn umgebracht hätte, wie gesagt wird. Das ist natürlich auch eine Steigerung, aber er war bestimmt in Gefahr.
Mhm. Was spricht denn eigentlich aus Verteidigungssicht für Donald Trump oder perlt das komplett an denen ab?
Also das Hauptargument war ja, dass dieser Prozess gar nicht gemacht werden kann, weil man einem ehemaligen Präsidenten nicht des Amtes entheben kann. Da sagen die Demokraten, naja, dann könnte ja jeder Präsident in seinen letzten Wochen im Januar machen, was er will und würde nicht bestraft werden. Das kann kein Argument sein. Der Großteil der Verfassungsrechtler sagt eigentlich auch, das ist kein Argument. Trotzdem konzentrieren sich der Großteil der Republikaner da drauf. Und sie sagen, das zweite große Argument, es war freie Meinungsäußerung des Präsidenten, dass er gesagt hat, wir können doch dagegen protestieren, gegen diese Zertifizierung des Wahlsiegs von Joe Biden.
Da steckt ja einiges.
Das Argument, ja.
Da steckt ja einiges an Akribie hin, das sozusagen zeitlich so zu parallelisieren, dass man auf der einen Seite die Vorkommnisse sieht und auf der anderen Seite zeitgleich sieht, was Trump unmittelbar vorher gesagt hat und dann Reaktionen. So war es jedenfalls in den Medien zu sehen. Also da wurde eine Ursache-Wirkung ja mehr oder weniger konstruiert. Herrscht denn Einhelligkeit oder ist das mehr oder weniger präventiv, auch dass man sagt, also der Mann ist an der Grenze zur Unberechenbarkeit und der muss jetzt wirklich mal ein für alle Mal kaltgestellt werden, damit er sich nie wieder für ein politisches Amt bewirbt? Ist es bei den Demokraten so Usus und klarer Gedankengang oder ist es auch Strategie?
Ich glaube schon, dass also ich würde nie Strategie ausschließen bei Politikern, das wäre ja auch falsch, aber ich glaube schon, dass sie sagen, schaut aus den Fenstern im Kapitol nach draußen. Da draußen sind ein paar tausend Nationalgardisten, die immer noch da sind, weil der Präsident bis heute nicht gesagt hat, diese Wahl hat Joe Biden gewonnen, diese Wahl ist nicht gestohlen worden. Das heißt, sie sagen, er könnte, wenn er denn freigesprochen würde, dass jederzeit so etwas könnte wieder geschehen. Er könnte wieder dazu beitragen, er könnte wieder kandidieren 2024. Und ich glaube, dass die Demokraten das schon ernsthaft fürchten. Sie sagen, dieser Mann darf kein hohes politisches Amt mehr innehaben. Er muss weg, er darf nicht mehr nach Washington zurückkommen. Er ist brandgefährlich für die Demokratie.
Twitter hat ihn ja auf lautlos gestellt und zwar für den Rest seines Lebens. Hört man denn noch hier und da einen Pieps? Also hören Sie irgendwas von Trump? Gab es irgendwas, was er mehr oder weniger kolportiert hat, beziehungsweise kolportieren dies?
Er hat das Büro des 45. Präsidenten gegründet, ziemlich bald nach seinem Umzug nach Florida. Also ab und an kriegen wir Mails, also zum Beispiel über die Verteidigungsstrategie. Wir hören, was er möglicherweise tut oder sagt. Es ist aber erstaunlich ruhig, da haben Sie recht. Es ist natürlich keine 24-Stunden-Beobachtung mehr, wie es war, während der Präsident war. Da machen das die Journalisten ja im Weißen Haus rund um die Uhr. Das ist jetzt nicht mehr so und er schweigt. Ich weiß nicht genau, wie lange er das tun wird. Ich fürchte, es wird nicht für immer sein, aber wir haben uns erstaunlich schnell daran gewöhnt, dass nicht alle 5 Minuten ein Tweet aufploppt von ihm. Und man kann damit auch ganz gut leben. Twitter scheint es ja auch zu überleben.
Ja, da fällt mir gerade auf, wo Sie das sagen. Ich habe in den letzten Wochen auch niemanden gehört, der sagte, mir fehlt irgendwie der Austausch mit dem Mann, jedenfalls von dem mal zu hören in dem Zusammenhang. Wann wird es denn ein klares Ergebnis geben? Steht das fest?
Es steht noch nicht fest. Es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass es bereits am Wochenende der Fall sein wird. Die Republikaner am Freitag nutzen nur 3-4 Stunden von ihren insgesamt 16 Stunden, die sie Zeit haben, um den Fall auszubreiten. Es kann also gut sein, dass wir Sonntagmorgen in Deutschland, Sie in Deutschland aufstehen und schon ein Ergebnis haben oder Sonntagabend, vielleicht auch Montag. Das ist noch so ein bisschen unklar, aber es wird schneller gehen, als wir ursprünglich gedacht haben.
Die US-Korrespondentin des Tagesspiegels, Juliane Schäuble, war das über das immer noch laufende Impeachment-Verfahren, das zweite mittlerweile gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Angenehmes Wochenende, Frau Schäuble. Wir haben eine ungefähre Ahnung, womit Sie die Zeit verbringen werden. In diesem Sinne alles Gute. Tschüss.
Ihnen auch ein schönes Wochenende.